Und ich glaube, das ist ganz schwierig, weil dieses Thema ist ja pauschal schon schwierig. Also ich meine, es ist ja sehr selten wahrscheinlich, dass zwei Leute Hand in Hand gehen und sagen, so, das war's.
Da muss man ehrlicherweise sagen, dass das Gutachten anschließend auf dem Müll.
Ja, natürlich.
Ne? Also weil du einfach keine Anhaltspunkte hast, du weißt nicht, ob derjenige, der dich da beauftragt, dir das Blaue vom Himmel verspricht. Ja,
Ja?
wir haben auf meinem Sofa Platz genommen und können jetzt über all die Probleme sprechen, die wir im Sachverständigenwesen so haben.
Sachverstand mit Herz, erfolgreich gründen, wertvoll wachsen, Ton ganz laut und auf. Es geht los, freu dich drauf.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir haben Premiere, wir sitzen nämlich zusammen
In Stade.
auf
Im
deinem
sonnigen
Sofa im
Stade.
sonnigen Stade, nicht im sonnigen Gera, aber ich würde jetzt mal sagen, Gera scheint auch die Sonne, auf
Bestimmt, wie
deinem
immer.
Sofa hier im Büro. Also es ist mal ein ganz total cooles Setting.
Ja,
Ja?
wir haben auf meinem Sofa Platz genommen und können jetzt über all die Probleme sprechen, die wir im Sachverständigenwesen so haben.
Wir haben uns auch ein sehr wichtiges Thema tatsächlich ausgesucht. Ihr werdet es gleich mitbekommen. Wir nehmen euch nämlich heute mal mit in das ganze Thema Liebe, Scheidung und ich hätte fast Erbstreitigkeiten gesagt, aber das ist ein ganz anderes Problem.
Es kommt danach.
Es kommt danach. Ja, also wir wollen uns heute nur mal um das ganze Thema, was passiert mit der Immobilie, wenn die Ehe nicht mehr bestehen kann, nicht mehr bestehen soll, beschäftigen, weil die ganzen Bereiche Liebe, Scheidung, Erbstreitigkeiten spielen ja auch in der Immobilienbewertung eine ganz wesentliche Rolle. Und wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, auch mal Back-to-Basic-Folgen zu machen. Und ich persönlich bin tatsächlich selber noch nicht so fit im Familienrecht. Also ich freue mich ganz, ganz sehr, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen in dieses ganze, ja, recht emotionale Thema reinstürzen.
Ja, ich muss mal gerade. Mir wird jetzt schon warm bei dem Thema.
Es sind ja auch, keine Ahnung, 24 Grad.
Ja, mindestens.
Na?
Im sonnigen Stade. Das ist dieser eine Tag heute, wo das Wetter so schön ist. Das heißt hier in Norddeutschland übrigens Sommer.
Ach so,
Ja,
das genießen wir jetzt mal, meinst du? Und jetzt sitzen wir auf dem Sofa. Wollen wir es raus auf
richtig.
die Terrasse schieben?
Ja, bloß nicht, das ist zu warm, da kriege ich Sonnenbrand. So, also wir sind beim Thema, wie hast du das genannt? Ich muss mich mal zu dir drehen. Hier, das ist so ungewohnt, normalerweise bist du immer direkt vor mir. Also Hektar, nee,
Nein,
Liebe vergeht.
Liebe vergeht, Hektar besteht.
Unglaublich.
Grüße gehen raus an einen ganz, ganz fantastischen Dozenten, der damals für eine Immobilienakademie, also Einkaufsseminare gegeben hat und bei dem durfte ich mein Seminar besuchen. Es ging um Einkauf von Verkaufsaufträgen und er hat zwei gute Sprüche gebracht. Einmal den Moment, Scheidung und Tod sind des Maklers Brot und Liebe vergeht, Hektar besteht.
Ja.
Fand ich jetzt nicht, also was soll ich sagen, ohne jetzt pietätlos wirken zu wollen, aber letztendlich ist es so.
Es ist so.
Ja. Und darum wollen wir uns heute kümmern. Wir lassen auch das Erbschaftsthema nicht liegen. Allerdings wollen wir das in einer späteren Folge nochmal aufgreifen. Heute soll es wirklich um das ganze Thema die Immobilie in der Scheidung gehen. Vorher, du kommst nicht drum rum, dein Wochenhighlight, Patrick, erzählt.
Mein Wochenhighlight, Anne, es ist Montag.
Ja, mein Gott. Dein Wochenende.
Wir haben heute den, was ist denn heute, der 13. Mai,
Genau.
ein besonderer Tag, du hast Geburtstag. Und
Ja.
wir haben gestern Abend in deinen Geburtstag hereingefeiert. Und
Das stimmt.
das war sehr schön.
Sehr schön
Und
sogar.
dementsprechend ist mein Highlight, dass du heute hier bist, dass du an deinem Geburtstag nichts Besseres zu tun hast, als mit mir Podcast-Folgen aufzunehmen. Finde ich großartig. Und ansonsten, ja, die ganzen Feiertage und langen Wochenenden, die sprießen ja so vor Highlights, aber grundsätzlich habe ich mal geschafft, was im Garten zu machen und übers Wochenende. Das ist für mich schon ein großes Highlight, weil man dann doch irgendwann mal vor lauter Arbeit irgendwann mal aus dem Fenster guckt und denkt, man wohnt im Urwald.
Wenn man aus dem Fenster gucken kann, weil dank der Pollen und kleinen
So,
Kinderhenne.
genau, so, solange das noch geht, ist doch alles in Ordnung, ja.
Das
Ja, nee,
stimmt.
also ich freue mich sehr, dass wir heute hier eine Podcast-Folge aufnehmen können und Thema Scheidung, sag ich mal, bin ich ja auch Fachmann, bin ja schon mal geschieden. Und
Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus.
Nee, aber grundsätzlich fangen wir ja mal so mit den richtigen Basics an.
Ja, bitte.
Für viele ja schon erste Herausforderungen, wenn wir über Scheidungen sprechen, die Kunden kommen zu uns und sagen, ich brauche jetzt mal ein Gutachten. dann ist ja das Hauptproblem schon mal erst, dass man diese Menschen mal in diesen Zivilprozess der Scheidung mal mitnehmen muss und mal sagen muss, wie weit sind sie denn in ihrer Scheidung? Mhm. Und dann ist meistens eine ganz häufige Antwort so, ja, wir befinden uns noch im Trennungsjahr oder wir haben uns gerade erst getrennt und wollen das jetzt schnellstmöglich irgendwie auseinandersetzen. Mhm. Das ist für die klassische Immobilienbewertungsaufgabe Scheidung erstmal schon, ich sag mal, ein Problem.
Ja.
Denn wenn da nichts anderweitiges geregelt wurde, besteht zu diesem Zeitpunkt die Zugewinngemeinschaft noch.
Das ist ja das Prinzip, dass ich bei Eheschließung treffe, entscheide ich mich für die Zugewinngemeinschaft oder mache ich einen Erbschaftsvertrag, einen Ehevertrag.
Ja, genau. Erbschaftsvertrag kommt später an, ne?
Hat ja alles aber irgendwie...
Hat ein bisschen was von schwarzer Witwe.
Mit
oh, gut. Also, genau, und da ist es so, dass die Wertermittlungsstichtage für uns ja relevant sind. Einmal der Tag der standesamtlichen Eheschließung als Anfangsbestand quasi. Und einmal, und jetzt wird es ja kompliziert, der Tag des Zugangs des Scheidungsantrags beim Antragsgegner.
Mhm.
Das sind erstmal schon mal Termine, also die standesamtliche Trauung kriegt man in der Regel noch so irgendwie hin, je nachdem, wie lange die so gedauert hat. Aber den Tag des Zugangs des Scheidungsantrags beim Antragsgegner, das weiß in der Regel nur der Anwalt oder die Anwältin, der die das gestellt hat auch, weil das wird auf dieser Postzustellungsurkunde vermerkt und dem Rechtsanwalt, der Rechtsanwältin mitgeteilt. So, das, und dann endet mit diesem Punkt, das ist übrigens auch eine Prüfungsfrage für die ISO-Zertifizierung im Übrigen, da endet zu diesem Zeitpunkt, endet dann die Zugewinngemeinschaft und wir haben Anfangs- und ein Endvermögen, was wir quasi bewerten können, immobilienmäßig. Wenn jetzt sich die Menschen dann noch in quasi im Trennungsjahr befinden, dann haben wir das ja noch gar nicht. Das soll uns ja aber nicht davon, sag ich mal, oder daran hindern, eine Immobilienbewertung durchzuführen, weil meistens der Wunsch ist, dass die Immobilie entweder sehr schnell verkauft wird oder aber der eine den anderen auszahlt. So, und das kann man dann natürlich auch machen mit einem aktuellen Wertermittlungsstichtag. Ich finde, man sollte die Kunden mal darauf hinweisen, dass es halt sein kann, wenn das nicht klappt, dass es dann nochmal ein neues Gutachten geben muss zum regulären Stichtag. Aber das kann man auch außerhalb machen. Und dann ist man auch nicht in diesem Zugewinnprozess mit drin, sondern das ist eigentlich ein reines Verkaufsgutachten, wenn man so will, oder ein Gutachten zur Übersicht. Vermögensübersicht. Und was wir da zum Beispiel immer hier auch mit unserem Chatbot Dina programmiert haben, ist, wenn man sich in so einem Prozess befindet und dieser Prozess einvernehmlich vonstatten geht, dann wird es halt günstiger, weil dann kann man auch zum Beispiel mit einer Kurzbewertung arbeiten. Also wir nennen das ja bei uns Marktpreisermittlung. Da braucht es halt keine rechtlichen Anforderungen ans Gericht oder sonst was. So, wenn man dann natürlich so einen Rosenkrieg hat und dann kommt irgendwann der Richter und sagt, so, ihr könnt euch nicht einigen, jetzt muss ein öffentlich bestellter Sachverständiger ran oder ein ISO-zertifizierter Sachverständiger ran, dann wird es ein bisschen komplexer, weil dann brauchen wir tatsächlich zwei Gutachten. Wichtig ist aber auch, wir müssen das so ein bisschen trennen, also den klaren Zivilprozess in der Scheidung und wenn der Kunde anruft und sagt, wir möchten uns gerne einvernehmlich auseinandersetzen. Und das ist relativ easy, wenn man so ein paar grundlegende Regeln beachtet. Grundsätzlich ist es so, dass ich immer empfehle, dass beide Parteien dann das Gutachten gemeinsam beauftragen. Warum ist das so? Rein rechtlich sind es ja beides zwei Parteien, die in einem eventuellen Rechtsstreit dann gegenüberstehen. Und wenn jetzt nur einer oder eine das Gutachten beauftragt, dann ist es immer ein sogenannter Parteivortrag.
Mhm.
Ja? Und das bedeutet gleichfalls auch, dass die andere Partei das Ganze auch ablehnen kann.
Es ist so gewissermaßen ein Beweis.
Genau, ja, genau, wenn man so will. Genau, richtig.
Wird, ja.
Und in dem Fall wäre es jetzt so, wenn beide es gemeinsam beauftragen, dann ist es halt kein Parteivortrag mehr, weil es gemeinschaftlich beauftragt ist. So, das macht's besser.
Wie häufig kommt das vor?
Naja, also dadurch, dass ich ja auch noch Mediation mitmache oder grundsätzlich mit anbiete, was auch in vielen Fällen immer gewünscht ist, aber nachher gar nicht groß zum Tragen kommt, weil man doch ein bisschen mehr lernt durch diese Auseinandersetzung, wieder miteinander zu reden, würde ich mal sagen, macht das bei uns diese Kurzgutachten-Geschichte bestimmt 80% aus. Mhm. Weil wir den Leuten das auch immer sagen. Also sie melden sich dann und dann sagen wir, stellen sie das ihrem werden wollenden Ex-Mann oder ihrer werden wollenden Ex-Frau mal vor. Gucken sie sich das gemeinsam an und wenn sie für uns oder wenn beide uns für unbedenklich erachten, dann machen wir das zusammen fertig und da sind alle eigentlich immer alle viel, viel sehr, sehr dankbar. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wenn das Ganze schon kritisch ist und da wirklich so ein Rosenkrieg herrscht, dass wir auch sehr, sehr schnell sagen, naja, überlegen Sie sich wirklich, ob Sie ein Gutachten von uns haben wollen, weil es wird nachher ein Parteivortrag sein. Und dann sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Gegenseite, wenn die auf Krawall gebürstet ist,
ja,
das Gutachten auch ablehnen wird.
Ja.
So. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, naja, wenn jetzt man die Kostenseite einfach mal betrachtet, dann muss im Zweifel muss dann einfach ein Gericht sagen, wir bestellen jetzt jemanden. Mhm. Das ist einfach so. Weil viele Gutachten, habe ich festgestellt, werden total unsubstanziiert, abgelehnt, einfach nur des Ablehnens willens.
Ja. Gut, man muss sich ja auch die Intention dahinter vorstellen. Also gerade wenn es jetzt um diesen Zugewinnausgleich geht, der eine möchte, ich sag mal, weniger zahlen, der andere natürlich das Geld bekommen. Das Problem ist ja auch dann nochmal der Fall, wenn jetzt eventuell nicht beide Eigentümer sind, also wenn das hatte ich jetzt auch schon in der Praxis, also im Laufe der Ehe wird eine Immobilie vererbt, ein Einfamilienhaus, und es wird gekauft, tatsächlich geerbt wurde gekauft.
Du hast es heute aber mit dem Ende der Erbschaft, ne?
Ja, was soll ich sagen, es ist ja jetzt auch nicht ganz unerheblich.
Nee, ist schon.
Es ist jetzt, ich setze mich jetzt in meinem neuen Lebensabschnitt, ich habe ja jetzt Geburtstag.
Ach so.
Vielleicht doch mit Sterblichkeit.
Stimmt, ja.
Ja, jedenfalls hasse ich mich ganz.
Du bist jetzt auch näher an den 30 als an den 20.
Ja, na eben, aber weit, weit näher an der 30, mal so der Form halt, ja, hier, okay, kurz erwähnt. Ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also die Immobilie wurde gekauft von den Eltern und das Problem ist, dass sich die Ehefrau nicht hat mit eintragen lassen. Also man war ja damals wahrscheinlich noch verliebt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und als die Liebe dann endete, endete auch das Verständnis. Es endete auch ihre Meldeadresse, sie wurde dann rausgeschmissen. Und möchte jetzt natürlich im Rahmen des Zugewinnausgleichs ihren Anteil mit abhaben, weil sie natürlich laut eigener Aussage auch was an der Immobilie verändert hat. Also die Immobilie ist modernisiert worden, also es kann durchaus davon ausgegangen werden, dass der Wert gestiegen ist, allein schon aufgrund der zeitlichen Differenz. Ja, und dann habe ich das Problem, dass ich natürlich zwei ganz große Meinungsunterschiede habe. Der eine möchte niedrigen Wert, der andere möglichst hohen.
Das ist ja so ein typisches Problem, das kommt so ein bisschen ins Mediationsthema mit rein, dass die Positionen etwas anderes sind als das Interesse, was dahinter steckt.
Okay.
Ja, also ich sag mal, wenn ich jemanden habe, nehmen wir mal den Mann, der will jetzt, weiß ich nicht, einen exorbitant hohen Preis für diese Immobilie durchsetzen, was vollkommen utopisch ist. Dann steckt zum Beispiel oder kann zum Beispiel dahinter stecken, dass er sagt, ich habe für mich jetzt das Problem, weil ich muss meine Existenz quasi neu gründen und es kommen so viele Unterhaltszahlungen auf mich zu und so weiter und so fort. Ich habe Angst und ich brauche eine gewisse Sicherheit und deshalb will ich, also total unbegründet, so viel Geld haben, damit ich mir ein bisschen ein Polster anlegen kann. Mhm. So. Da muss man mit den Leuten einfach mal sprechen, dass am Ende des Tages es so ist, wenn man jetzt den Kauf oder den Verkauf zum Beispiel der Immobilie durch solche Einwürfe blockiert, dass das am Ende des Tages noch mal teurer wird, als wenn alles ohne Probleme vonstatten geht.
Ja.
Und das kann so weit führen. Wir haben vor einiger Zeit einen Fall von einem Amtsgericht in Mecklenburg-Vorpommern gehabt. Das war ein Architekt und eine Architektin und ein Bauingenieur, die dann Rosenkrieg hatten und die haben irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 30.000 Euro Gerichtskosten eingezahlt, damit wir die Gutachten machen und das hätten sie selber machen können. Und da fängt es dann halt an, dass halt diese Welten aufeinanderprallen und dass es nicht unbedingt immer das ist, was die Leute sagen, was dahinter hängt, sondern dass es vielmehr darum geht, um Enttäuschungen, um Bedürfnisse, um Werte, Sachen, die da geregelt sind. Das war auch der Grund, warum ich 2014 gesagt habe, ich biete Mediation mit an. Mhm. Damit man so ein bisschen dahinter kommen kann und das ein bisschen klären kann. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es schon mal für den Sachverständigen ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man beide als Vertragspartner an einen Tisch kriegt. Dann ist auch insgesamt schon mal die Akzeptanz höher, ja. Und wenn man merkt, dass es so hochstreitig ist, dann muss man sich mal überlegen, ob man vielleicht für so Scheidungsgutachten nochmal einen gesonderten Preis aufruft und sagt, wir haben eine Vorbesprechung, wir haben Ortstermin. Da muss man auch mal sagen, das ist manchmal auch eine ganz heikle Situation, weil vielleicht noch einer in der Immobilie wohnt, mhm. vielleicht auch schon mit einem neuen Lebenspartner oder einer neuen Lebenspartnerin und dann kommt der Alte dann da mit dazu zum Ortstermin. Ne, das mache ich auch immer gemeinsam, damit ich also wirklich beide Eindrücke habe. Und dann gibt es manchmal da auch sehr emotionale Reaktionen oder sowas. Musst du drauf gefasst sein. Mhm. Und dann ist ganz wichtig, wenn ich dann meinen Wert festgestellt habe, dass ich ihn dann in einem separaten Termin nochmal erläutere. Manche Menschen haben aus meiner Beobachtung die Situation oder den Gedanken, dass wenn sie einen kleinen Punkt ändern, zum Beispiel ein Ausstattungsmerkmal oder eine Änderung an den Modernisierungsjahren vornehmen, dass sich der Wert der Immobilie exorbitant ändert. Und das ja. kann man dann im Termin, wenn man so ein bisschen fit in den Verfahren ist, mal eben durchrechnen und sagen, pass mal auf, guck mal, das macht hier nichts. Ja, ja, also ja. gerade bei den Modernisierungen, ob die jetzt 5 oder 10 Jahre her sind, sage ich mal, ist ja in der Immobilienbewertung erstmal egal.
Ja.
Und das nächste ist dann noch, wo man sich niemals drauf einlassen sollte, weil das etwas ist, was auch so ein bisschen gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstößt. Den Zugewinn an sich, den ermittelt immer ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin, nie der Sachverständige. Ja, denn die Berechnung des Zugewinns obliegt ja anderer Faktoren als nur dem Wert der Immobilie.
Definitiv,
sondern, ja. Ne, da geht es ja dann um, wer hat was gezahlt, wer hat was eingebracht und so weiter und so fort. Und da gibt es so unfassbar viele Urteile und Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind. Und da muss man sich dann halt Gedanken darüber machen, dass man als Sachverständiger einfach A, dafür nicht ausgebildet ist, mhm. B, auch nicht versichert ist.
Ja.
Ja, also gar nicht anfangen, irgendwie einen Zugewinn auszurechnen, sondern ganz klar zu sagen, ich kann hier zwei Werte ermitteln, alles andere muss ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin machen.
Und jetzt als Tipp für Best Practice, wie kalkulierst du das Honorar, wenn du zwei Wertermittlungsstichtage hast?
Ja, also wir machen es hier tatsächlich so, dass wir gucken, wie weit liegen die Stichtage auseinander. Wenn ich also hier mal eine Ehe habe, die schon ewig besteht, dann wird es auch bei uns tatsächlich richtig teuer. Wir sagen, was so in den letzten 5 Jahren war, da machen wir es halt so, wir haben einen Gutachten zum ersten Stichtag, dann ein Gutachten zum zweiten Stichtag. Das sind dann nochmal 50% extra, weil mhm. wir uns ja die Lagebeschreibung und so, da können wir uns ja klemmen, aber die wesentlichen Differenzen zur Ausstattung, falls in den Jahren irgendwas passiert ist, das berücksichtigen wir natürlich alles, aber wir brauchen halt nicht noch einen zweiten Ortstermin und so weiter und so fort. Deshalb erstes Gutachten, mhm. also Eheschließung 100% und zweites Gutachten, Tag des Zugangs des Scheidungsantrags beim Antragsgegner, 50%, aber mhm. zwei Gutachten. Und dann kommt es bei uns tatsächlich noch darauf an, wie weit liegt der erste Wertermittlungsstichtag zurück. Ich habe gerade schon gesagt, die ersten 5 Jahre ist bei uns, bleibt kostenneutral. Und dann ist es wirklich so, dass wir für jedes Jahr, was wir zurückgehen, 100 Euro extra nehmen.
Bedingt dadurch, dass ihr natürlich einen deutlich höheren Rechercheaufwand
habt. Naja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich 20 Jahre verheiratet war, ja, das war also dann 2004. Das heißt, wir hatten die NRK 2000 noch, ne, mit Alterswertminderung nach Ross. Es war noch nicht alles so digital vorhanden. Das heißt, wir müssen ganz, ganz viele Dinge auch rauskramen. Und das wären dann ja nach unserem Gusto nochmal ungefähr 1500 Euro Aufschlag. Mhm. Und das ist schon den Aufwand wert. Also ja. das muss man schon ganz klar sagen. Der Vorteil ist halt, wenn es beide beauftragen, dann teilt man sich halt auch die Kosten. Mhm. Gut, ansonsten geht es halt übers Gericht, ne? Muss man auch sagen.
Und jetzt gehen wir mal von dem Worst-Worst-Case aus. Ich hatte den Fall nämlich da, also nicht privat, aber im Rahmen von einem potenziellen Auftrag. der andere Ehepartner lässt den nun geschiedenen Ehepartner nicht mehr in die Immobilie, weil er ist jetzt auch kein Eigentümer. Den Fall hatte ich ja vorhin schon geschildert. Wie gehst du damit um? Ist dann überhaupt eine Beauftragung möglich?
Nein. Also wir machen grundsätzlich keine Gutachten, wo wir nicht in die Immobilie kommen. Also weil da kann man uns ja sonst was erzählen. Wir haben hier immer mal Anfragen. Ja, wir kommen nicht rein und dann müsste ich Ihnen sagen, wie es da drin aussieht. Machen wir nicht. Mhm. Also da muss man ehrlicherweise sagen, dass das Gutachten anschließend auf dem Müll.
Ja, natürlich.
Ne? Also weil du einfach keine Anhaltspunkte hast. Du weißt nicht, ob derjenige, der dich da beauftragt, dir das Blaue vom Himmel verspricht. Das machen wir nicht. Am Ende des Tages muss tatsächlich da ein Gutachter vom Sachverständige vom Gericht bestellt werden und muss das dann auch durchführen. Und selbst da hatten wir schon die Probleme, dass die Richter sich da nicht so durchsetzen konnten, weil wir haben ja den grundgesetzlichen Schutz der Wohnung. Und man kann niemanden dazu zwingen. Das muss man mal einfach mal ganz klar sagen.
Aber jetzt mal rein Interesse halber, wie wäre das denn dann? Weil den.
Naja, also bei uns war der Fall ein bisschen anders. Also in einem Fall sind wir nicht reingekommen. Da habe ich einfach stumpf, ich glaube, damals 30% Abschlag genommen.
Ja.
Gesagt, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann ist das jetzt irgendwie auch nicht mein Problem. Also war ich es auch leid. Wir hatten aber auch mal einen Fall. Da war es so, das Scheidungsverfahren lief schon, ja, der Antrag, der war schon vor 2-3 Jahren zugestellt und zwischenzeitlich war die Immobilie verkauft worden. Mhm. Dann hast du überhaupt gar keine rechtliche Handhabe mehr, da ins Haus reinzukommen und also im Zweifel musst du es nach dem äußeren Eindruck erstellen. Das ist halt für alle Parteien nicht optimal.
Ja, ja. Spannendes Thema.
Definitiv.
Und dann kommen natürlich auch da wieder die ganzen Basics mit dazu. Was ist denn ein Trennungsjahr?
Naja, also in Deutschland ist es ja so, jetzt komme ich hier als Scheidungsprofi, ne? Also dass du quasi rein faktisch ein Jahr getrennt sein musst, um die Scheidung einreichen zu können, falls es dir doch nochmal überlegst. Das kannst du ja auch im ehelichen Haushalt, kannst du dich separieren?
Das wollte ich nämlich gerade fragen.
In
weil
der Theorie?
Ich wollte gerade sagen, ich kenne es so mit Trennung von Tisch und Bett.
Ja.
Dass die, lustig, ich hatte mir mal dazu was von einem Rechtsanwalt angehört und der hatte gesagt, der hat schon erlebt, dass Richter den Mandanten dann gefragt haben, haben Sie eine eigene Waschmaschine oder können Sie mir den Unterschied zwischen einem 30 Grad und einem 60 Grad Waschgang erklären? Und so wurde dann festgestellt, ob der, Scheidungsgegner, Partner, wie auch immer, imstande ist, seinen eigenen Haushalt zu führen.
Also gut, da muss ich sagen, wenn ich jetzt an meinen Großvater denke, der konnte zum Schluss noch nicht mal irgendwie eine Dose Erbsensuppe erwerben. Der hat die geschlossene Dose ins heiße Wasser gestellt. Aber und man muss sagen, also ich glaube, so dramatisch ist es landläufig nicht. Wenn ich das immer erlebt habe, oder auch bei uns war das damals in der ersten Scheidung, wir wollten das relativ zügig voreinander bringen und ich überlege gerade, ob irgendwelche Geständnisse, die ich jetzt mache, mittlerweile verjährt sind, aber wir haben dann einfach gesagt, wir hätten uns schon ein Jahr lang in unserer Wohnung separiert und fertig.
Und das funktioniert?
Okay. Das hat auf jeden Fall hervorragend funktioniert. So, aber normalerweise muss man erstmal ein Jahr warten. So, dann einfach zusammengefasst von all dem, was ich jetzt hier schon über 20 Minuten zusammengesammelt habe. Also A, Wertermittlungsstichtage. Wenn ich im klassischen Scheidungsverfahren bin, Tag der standesamtlichen Trauung. B, Ende der Zugewinngemeinschaft ist Tag des Scheidungsantrages oder Zugang des Scheidungsantrags beim Antragsgegner. Sind die Leute noch in diesem Trennungsjahr, haben sich gerade erst getrennt, dann ist es kein klassisches Scheidungsgutachten, sondern ist es einfach ein Stichtagsgutachten zum Verkauf oder zur Vermögensübersicht. Optimalerweise sollten immer beide Parteien auch Vertragspartner werden, um es dem Sachverständigen oder der Sachverständigen zu vereinfachen vom Prozedere her. Ortstermine würde ich dann auch immer zusammen machen. Und ganz ehrlich, wenn ich dann schon solche Sachen höre wie ich komme nicht rein oder wir müssen das heimlich machen oder sonst irgendwie was, Finger weglassen.
Ja, ja.
Definitiv Finger weglassen, das gibt nachher nur Stress.
Plausibel. Dann vielen, vielen lieben Dank für diese ausführlichen Ausführungen. Es ist ja deswegen auch so relevant, weil ich weiß nicht, wie viele Ehen werden geschieden? Jede zweite oder mehr als sogar?
Ich glaube, es sind, es war mal so viel, aber ich glaube, es wird weniger.
Ja.
Ich habe das neulich mal gelesen in einem Zusammenhang, weil die Scheidungszahlen so dramatisch sinken. Habe dann aber festgestellt, dass auch die Anzahl der Eheschließungen sehr stark sinkt.
Ja.
Und man muss mal sagen, das ist ja auch so, ich habe nach der Ehescheidung ja auch noch eine gewisse Zeit, in der ich meine Vermögensangelegenheit nachträglich noch klären kann. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube 3-4 Jahre oder sowas ist das, das weiß ich nicht ganz genau, in der ich zum Beispiel auch noch übertragen oder auszahlen kann, ohne grunderwerbsteuerpflichtig zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist es so bei den Scheidungen, dass da ja alles geregelt ist. Es ist also im Familienrecht ist es grundsätzlich so, dass ja der Gesetzgeber sagt, ihr könnt also eigentlich alles regeln, was ihr wollt, solange das jetzt nicht gegen gute Sitten verstößt. Wenn ihr euch aber nicht einigt, dann gibt es eine klare Vorgehensweise, wie das zu regeln ist. Mhm. Man kann aber im Rahmen seiner Ehescheidung alles klären, was man will. Ich hatte mal einen Fall in der Mediation, da hat man dann eine Regelung getroffen, dass in dem Haus, das dem Mann gehörte, die Frau wohnen bleibt, bis die Kinder aus der Schule sind.
Okay.
Zum Beispiel, solche Dinge. Das lässt sich alles regeln. Da gibt der Gesetzgeber uns allen eigentlich sehr freie Hand, eigenverantwortlich zu handeln. So. Und das, finde ich, sollte man immer fördern, weil sonst wird es für alle Beteiligten einfach nur teuer und blöd.
Ja, ja.
Und genau, dann noch wichtig, kein Zugewinn ausrechnen quasi, das schön sein lassen. Und was ich auch noch vielleicht mitgeben würde, wäre, das sind so schöne Fälle, da kann man schon mal für die gerichtliche Tätigkeit üben. Also nie mit einer Partei zum Kunden fahren, also zum Objekt fahren. Am besten ist, wenn nur eine Partei vor Ort ist, im Auto sitzen bleiben und warten, bis beide Parteien da sind, dann erst aussteigen.
Ja.
Damit man einfach neutral bleibt. Das ist ja gerade in den Gerichtsgutachten wichtig. Da gibt es ja auch diverse Urteile über Befangenheitsanträge für die Sachverständigen, wenn halt solche Dinge da passieren. Und manchmal ist es deutlich einfacher, wenn dann der Kunde sagt, ach, wissen Sie was, hier, lassen Sie uns doch bei mir zu Hause anfangen, dann kommen Sie vorher vorbei, dann kann ich Ihnen nochmal die Unterlagen zeigen.
Mhm.
So. Nein, in solchen Fällen einfach nicht.
Okay.
Sondern, nee, das machen wir zusammen, dann die Zeit nehmen wir uns, dann gucken wir alle zusammen die Unterlagen durch. Das ist dann, glaube ich, für alle Beteiligten schön, wenn die auch sehen, dass der oder die Sachverständige bemüht ist um Neutralität.
Mhm.
So. Und dann auch noch der Tipp in solchen Situationen, schaut wirklich, dass die Parteien am Ortstermin teilnehmen, beide, aber auch nur die. Ich habe hier regelmäßig Termine mit irgendwelchen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die dann noch dabei sind oder Schwiegervätern und Schwiegermüttern oder hast du nicht gesehen.
Die alle vom Bau sind.
Oh, und jedes Mal geht da die Hölle los. Ne?
Ja.
Und das geht mir wirklich auf die Null. Und ich habe dann, also wenn ich sowas schon mitkriege, habe ich schon keinen Bock mehr.
Ja, ja.
So, also wir brauchen keinen Stellvertreterkrieg in solchen Sachen. Die Lage ist meistens schon angespannt genug. Und wenn man merkt, dass es irgendwie blöd wird, schon in der Anbahnung, ja, dann einfach Finger weg davon.
Ja, und ich glaube, das ist ganz schwierig, weil dieses Thema ist ja pauschal schon schwierig. Also ich meine, es ist ja sehr selten wahrscheinlich, dass zwei Leute Hand in Hand gehen und sagen, so, das war's. Wir machen das jetzt alles in Güte und Einigkeit, oder?
Man muss sich trennen, bevor man sich nicht mehr leiden kann.
Fantastisch. Das macht es aber schwierig, den Absprung zu schaffen.
Ja, nu. So eine Scheidung ist ja nie leicht.
Ja, eben drum.
Ja.
Mhm. Ja, dann hast du jetzt auch noch wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen, aber trotzdem noch irgendeine abschließende Anekdote.
Naja, also ich sprach diesen Fall gerade schon an, der war so ein bisschen komplexer. Und zwar meldete sich irgendwann mal jemand und sagte, hier, meine Frau wohnt mit den Kindern in meiner Immobilie, die ich geerbt habe von meinen Eltern, das ist mein Elternhaus, und ich kriege die da nicht raus, sie will da nicht ausziehen. Und dann habe ich gesagt, ach toll, wie sind sie denn auf uns, also nicht ach toll, also ne, wie sind sie, wie sind sie denn auf uns gekommen? Und dann sagt sie, ja, also es war tatsächlich so, ich habe eine Räumungsklage gewonnen oder einen Räumungstitel erhalten. Und wir standen vor dem Haus mit der Polizei und dem Gerichtsvollzieher. Und der Gerichtsvollzieher, das war ein Kunde von mir. Mit dem hatte ich ein, zwei seiner privaten Immobiliengeschichten schon mal bewertet. Sagte, wollen Sie jetzt wirklich, dass wir hier mit der Polizei Ihre Kinder aus dem aus Ihrem Zuhause rausholen? So, und dann hat er doch irgendwie weiche Knie gekriegt. Und hat er gesagt, Mensch, rufen Sie mal hier den Bayer an, der ist auch Mediator, vielleicht kriegen Sie da was hin. Und da war es dann nachher so, dass die vereinbart haben, dass die Kinder halt oder sie eine Miete zahlt. Ja, die wollten erst, das ist vielleicht auch so ein ganz wichtiger Punkt, die wollten erst eigentlich, dass er weniger Unterhalt für die Kinder zahlen muss.
Und sie dafür
wohnen bleibt. Das geht aber nicht, weil auf Kindesunterhalt kann man nicht verzichten, weil das ist ein rechtlicher Anspruch für die Kinder. Auf den kann man als Elternteil nicht verzichten. Also musste das Geld einmal hin und her gebucht werden quasi. Genau, und dann musste, dann hat sie eine Miete gezahlt. Und zwar haben die dann geregelt, bis das letzte Kind aus der weiterführenden Schule raus ist, bleibt sie darin wohnen. Er nimmt sich in der Zwischenzeit eine Wohnung. Und damit waren die auch fein. Und das hat mir auch mal wieder gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, im deutschen Familienrecht Dinge auszugestalten, wenn man denn will.
Ja, ja. Spannendes Thema. Und ich glaube, für jeden da draußen auch sehr spannend, weil, also ich habe auch sehr schnell dazu Kontakt gefunden. Also es kam sehr schnell die erste Anfrage zum Thema Scheidungsfall. War, wie gesagt, ein spezieller Fall. Wir mussten dann die Finger davon lassen, weil wir nicht ins Haus reingekommen sind. Aber ich denke, jeden da draußen wird es dann irgendwann mal treffen.
Jawohl.
Privat oder geschäftlich. In diesem Sinne, Liebe vergeht, Hektar besteht. Vielen Dank fürs Zuhören. Je nachdem, wie ihr das seht. Und wir wünschen euch jetzt noch einen, ja, eine fantastische Woche, weil wir veröffentlichen am Montag. Wir nehmen am Montag auf. Macht's gut.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Euer ImmoMark2Go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Maßnahmen zur Anpassung der Grunderwerbsteuer vom Bauherrenschutzbund gefordert. Die Grunderwerbsteuer zählt nach wie vor zu einem der erheblichen Kostentreiber in den Kaufnebenkosten. Nun fordert der Bauherrenschutzbund im Hinblick auf rückläufige Baugenehmigungszahlen eine Reform der Grunderwerbsteuer umzusetzen. Die aktuellen Steuersätze von bis zu 6,5% belasten Bauherren stark und wirken sich enorm auf die Gesamtkalkulation eines Bauvorhabens aus. BFH urteilt bezüglich Anforderungen an Nutzungsdauergutachten. Im am 10.05.2024 veröffentlichten BFH-Urteil wurde entschieden, dass der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes, insbesondere auch durch eine sachverständige Ermittlung der Restnutzungsdauer, gemäß § 4 Absatz 3 ImmoWert V erbracht werden könne. Damit lockert es die strengen Anforderungen des Bundesministeriums für Finanzen an Nutzungsdauergutachten. Unter anderem wird untermauert, dass sich der Steuerpflichtige zur Darlegung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer jeder sachverständigen Methode bedienen könne, die im Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheine. Eine Gutachtenmethode, durch die die Restnutzungsdauer eines Gebäudes modellhaft wirtschaftlich bestimmt werde, könne genügen. Ein auf die Vorgaben der ImmoWert vorgestützte Sachverständigengutachten sei auch geeignet, Aufschluss über die für die tatsächliche Nutzungsdauer maßgeblichen Determinanten zu geben. Das war euer ImmoMark2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.